ARD.
SWR Kultur. Forum.
Filter oder Zensur, wie frei ist das Internet? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Auch wer wenig im Internet kommuniziert, kennt Begriffe wie Hate Speech oder Fake News. Boshaftigkeiten und Falschinformationen können Minderheiten oder einzelne Menschen zu Opfern machen. Im Rahmen der europäischen Regeln gibt es jetzt eine Art TÜV für Fake News und Hass, genannt Trusted Flagger. Der Staat wählt Institutionen aus, die künftig die Kontrollaufgabe übernehmen. Faktenchecker und Meldestellen gibt es bereits. Nun wurde die erste Organisation zum Trusted Flagger ernannt. Kritiker befürchten Zensur. Die Diskussion um die Meinungsfreiheit im Netz geht in die nächste Runde. Hier mit uns im Forum in SWR Kultur mit Alexander Kissler. Er ist Journalist bei NIOS, einem Informationsportal im Internet. Mit Professor Dr. Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Universität Lüneburg. Und mit Petra Densborn. Sie ist Vorständin der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Frau Densborn, die Jugendstiftung Baden-Württemberg kümmert sich, wie ihr Name schon sagt, um Jugendthemen, also Bildung und anderem, was der Entwicklung junger Menschen gut tut. Mit dabei ist die Meldestelle mit dem Namen Respect, an die sich Menschen wenden können, wenn sie auf möglicherweise strafbare Inhalte im Internet stoßen. Und seit dem 1. Oktober ist Respect ein sogenannter Trusted Flagger. Und seitdem stehen sie bzw. ihre Meldestelle im Zentrum der Kritik, unter anderem von NIOS, dem Medium, für das Herr Kissler arbeitet. Sie, Frau Densborn, und Ihre Meldestelle, Sie gelten als Vorbote von Zensur und Abschaffung der Meinungsfreiheit. Ist das so?
Nein, das ist natürlich nicht so. Die Meldestelle Respect haben wir 2017 gegründet in der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Und die haben wir gegründet, weil junge Menschen an uns herangetreten sind, die entweder selber Drohbotschaften über Social Media erhalten haben oder auch rassistische oder auch verbotene Symbole im Netz gesehen haben und gesagt haben, warum wird das Netz eigentlich nicht bestraft, wenn ich es irgendwo im freien, im analogen Raum sehe, an irgendeiner Hauswand, dann wird es doch auch in irgendeiner Art und Weise bestraft und verfolgt. Und dann haben wir gesagt, nein, auch im Netz gelten entsprechend die rechtlichen Regelungen. Das kann man verfolgen. Und das war sozusagen der Impuls, der Gründungsgedanke, also aus der Arbeit mit jungen Menschen heraus die Meldestelle an den Start zu bringen. Und wir haben die Meldestelle dann entsprechend entwickelt und haben uns intensiv mit den Themen beschäftigt, Hass und Hetze, haben uns beschäftigt, auch damals schon mit den gesamten Vorgängen und den Geschäftsbedingungen der Plattformen, was schätzen die als Hate Speech entsprechend ein und sind so in die Arbeit eingestiegen. Und seit dem Jahr 2022 arbeiten wir mit dem BKA zusammen und seitdem haben wir einen ganz eng abgestimmten Prozess mit dem BKA, konzentrieren uns nur noch auf strafrechtlich relevante Tatbestände, die wir übers BKA dann auch noch mal prüfen lassen, nachdem wir sie mit dem juristischen Team geprüft haben. Und wenn das BKA sagt, das schätzen wir auch entsprechend so ein, geht es an die Staatsanwaltschaften und wir geben eine Löschbitte an die Plattformen. Die Plattformen prüfen auch noch mal und so haben wir ein 3-4 Prüfinstanzensystem, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Und das tun wir, wie gesagt, seit 2022 in einem ganz engen Verfahren mit dem BKA.
Das Bundeskriminalamt ist sozusagen die zentrale Anlaufstelle für solche Vorfälle. Herr Kissler, kaum war die Nachricht raus, dass mit Respect die erste Meldestelle hier in Deutschland zertifiziert wurde, gab es von konservativen Journalisten, aber auch von vielen Rechtsexperten deutliche Kritik. Wenn die Leute von Frau Densborn, wie sie es sagt, strafbaren Inhalten nachgehen, dann ist das doch in unser aller Sinn, oder?
Also das eine ist das, was man will und worüber man vermutlich auch Konsens herstellen kann. Hass macht hässlich, Hetze ist eine sehr abstoßende Eigenschaft, eine sehr abstoßende Praxis. Wir alle, ich auch, wünschen uns zivile Umgangsformen, analog wie digital. Ich glaube, das ist der Boden, auf dem wir uns alle bewegen. Und zusätzlich sollten natürlich keine Gesetze überschritten werden. Das ist völlig klar. Die Frage ist nur, was geschieht hier? Und da finde ich halt nach den Selbstaussagen von der Respektstelle selbst, beispielsweise auch von dem Direktor Ahmed Ghaffar, einem Islamwissenschaftler, aber auch Stellungnahmen von der Bundesnetzagentur, ist der Ehrgeiz viel, viel weiter gefasst und die Gefahren sind auch viel, viel größer. Wir haben bereits jetzt ja schon die Möglichkeit, gegen Straftaten oder Vorgänge, die wir für strafbar halten, uns an die Justiz oder an die Polizei zu wenden. Diese Fähigkeit haben wir bereits jetzt, das Recht. Ich sehe keine Notwendigkeit, jetzt hier noch parallele Strukturen aufzubauen. Und zudem habe ich den Eindruck, dass zumindest mittelfristig man hier eine ganz, ganz gefährliche Bahn beschreitet, die dahin enden könnte, dass Meinungen im Netz eben wirklich zensiert werden, dass wir eben nicht nur illegale Inhalte einem Strafverfahren oder einer Anzeige zuführen, was auch jetzt schon, wie gesagt, jeder selbst machen kann, sondern dass es auch, so heißt es wortwörtlich, im Leitfaden der Bundesnetzagentur um unzulässige Inhalte geht. Und da frage ich mich natürlich, die Bundesnetzagentur wird von einem grünen Politiker geführt, Herrn Klaus Müller. Die Bundesnetzagentur ist dem grünen Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck unterstellt. Wir haben eine grüne Familienministerin, die sagt, wir müssen uns auch um Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze gehen. Und da sage ich, no, no way. Auf gar keinen Fall darf der Staat sich anmaßen zu entscheiden, was, ich nehme noch einmal die Formulierung aus diesem Leitfaden der Bundesnetzagentur vom Mai 2024 auf, was unzulässige Inhalte im Netz sind. Wir wissen zum Beispiel genau, dass die Grünen ein ziemlich weinerlicher Laden sind und oft, es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Oft wird zum Beispiel Kritik an gewissen grünen Positionen als Fake News abgetan, an Desinformationen. Es sind einfach nur Äußerungen im Meinungskampf. Und ein Zitat noch aus diesem Leitfaden der Bundesnetzagentur. Da heißt es zum Beispiel, unzulässige Inhalte, die dann den Plattformbetreibern zu melden seien, seien auch, Zitat, Äußerungen mit negativen Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen. Da kann ich nur sagen, willkommen in der Hölle. Auswirkungen auf die Wahlen versucht doch jeder Politiker zu nehmen. Das ist doch völlig legitim. Es gibt Aktivisten in die eine, in die andere Richtung.
Wir sind jetzt schon weit im Feld der Interpretation, aber ich wollte noch mal ganz, ja, ganz kurz einfach nur auf die Facts zurückkommen und auch noch Herrn Koss ins Spiel nehmen. Übersehen Sie als Politikwissenschaftler die Lage? Wir reden in diesem Forum über die Gefahr der Zensur, aber auch über strafbare Inhalte, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ist die Beobachtung strafbaren Verhaltens im Internet gleichzusetzen mit einem Verlust an Streitkultur?
Nein, also das würde ich tatsächlich nicht sagen. Und ich muss sagen, ich finde es auch grundsätzlich erstmal unglücklich, wenn nur ein Trusted Flagger ausgewiesen ist, ja, und dort exklusiv sozusagen gemeldet wird. Aber ich sehe es als überhaupt nicht problematisch an, was Herr Kissler jetzt ausführt, diese Richtlinien der Bundesnetzagentur, einfach aus dem Grund, die können in ihre Richtlinien schreiben, was sie wollen, entscheiden tut das Bundeskriminalamt, ja, und das, ich glaube, niemand wird unterstellen, dass die sich dort von irgendeiner Partei in ihren Entscheidungen beeinflussen lassen. Deswegen sehe ich das als vergleichsweise unproblematisch an. Nichtsdestotrotz, mehrere Flagger wären gut, aber die Existenz von ihnen, die halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wenn sich Otto-Normalverbraucher an Plattformen wenden und um Löschung bitten oder auch an staatliche Institutionen wenden und mit der Bitte um Löschung von Netzinhalten, dann dauert das ewig. Und der Vorteil von den Trusted Flaggern ist eben, dass das prioritär sehr schnell bearbeitet wird. Und das halte ich schon für sehr, sehr wichtig.
Das ist natürlich auch unser Anliegen. Also unser Anliegen ist tatsächlich, dass das auf deutlich mehrere Schultern verteilt wird. Das ist jetzt ja wirklich für uns eine sehr besondere Situation, dass wir hier im Moment die Einzigen sind und wir halten die Fahne tapfer nach oben, glaube ich. Aber es ist sicherlich gut, wenn sich hier auch eine Pluralität sehr zeitnah auch abbildet. Das ist das eine. Das andere ist nochmal, ich glaube, auch Herr Kissler, Sie haben das eben deutlich gemacht, es ist sehr gut, dass wir eigentlich hier nochmal ein sortiertes Verfahren bekommen, weil wir selber ja auch eine gewisse Entwicklung gemacht haben. Das haben wir gesehen. Wir haben 2017 uns aus diesem zivilgesellschaftlichen Engagement heraus gegründet und haben uns das bearbeitet. Und da gab es erstmal noch gar keine staatlichen Kontakte oder sonst irgendetwas, sondern wir haben aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement uns hier auf den Weg gemacht, um junge Menschen einfach dabei zu begleiten, wie sie halt eben auch diese Dinge anzeigen können, so wie sie es eben auch ausgeführt haben. Und wir haben tatsächlich auch am Anfang uns an den AGBs der Plattformen orientiert. Und
allgemeine Geschäftsbedingungen.
In die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn Sie in die reinschauen, heute noch, auch bei Facebook und sonst wo, da sehen Sie, dass dort tatsächlich Hate Speech in einem relativ breiten Begriff drinsteht. Und das ist tatsächlich so. Und die Plattformen haben ja dann auch selber Trusted Flagger ernannt und haben das in die Hand genommen. Und von daher haben sie überall unterschiedliche Maßstäbe, was denn tatsächlich zu melden ist. Und deswegen haben wir uns 2022, also noch 2021, waren wir da auch stärker, auch wenn wir schon mit den Landeskriminalämtern zusammengearbeitet haben, aber ansonsten auch mit den AGBs beschäftigt. Und wir haben festgestellt, es ist ganz wichtig, hier diesen klaren Weg zu haben, damit deutlich wird, was ist denn strafrechtlich relevant, und von daher wirklich auch diesen intensiven Prozess mit dem Bundeskriminalamt entwickelt. Und das kann ich eigentlich wirklich nur als eine sehr, sehr gute Entwicklung darstellen, damit genau das, was Sie beschrieben haben, nicht passiert. Also es darf nicht sein, dass zivilgesellschaftliche Organisationen und auch nicht der Staat tatsächlich zu Zensur greift, sondern es muss immer einen Rechtsrahmen haben und an einen Rechtsrahmen zurückgebunden werden.
Aber dann ist natürlich dann schon die Frage, was werden dann die Plattformen machen? Wenn es heißt, Meldungen von Trusted Flagger seien, Sie haben es ja auch zitiert, eben seien prioritär zu behandeln und dann unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn eine Plattform eine Meldung bekommt, wird sie die in der Regel in dem Sinne durchwinken, also löschen. Und dann sagt eben Herr Klaus Müller, ich kann es uns ja allen nicht ersparen, aber da ist der Chef der Bundesnetzagentur, illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden.
Und aber ich will einfach ein bisschen zurückgerudert,
ja,
oder?
Er ist ein bisschen zurückgerudert, aber da ist halt die Frage jetzt, ist er ertappt, hat er schlampig formuliert hier oder ist er ertappt worden?
Und ich denke, also ich glaube, ich glaube, er hat an dem Punkt schlicht verkürzt formuliert, und das war sicherlich dann an dem Punkt nicht ausreichend in Erklärung. Und von daher ist es gut, dass er das nochmal klargestellt hat. Und ich gebe Ihnen recht, es ist so, dass wir prioritär dann behandelt werden müssen. Das ist ja noch gar nicht so. Also das Onboarding der Trusted Flagger hat noch gar nicht stattgefunden. Aber das soll so sein, dass wir prioritär behandelt werden sollen. Aber und dann unverzüglich eine Reaktion, eine Maßnahme ergriffen wird. Aber eine Maßnahme kann auch sein, dass die Prüfung der Plattform vor Ort festgestellt hat, das teilen wir nicht. Also es ist immer noch ganz wichtig, dass die Plattform die Entscheidung trifft, drücken wir auf den Knopf und es wird gelöscht oder nicht. Und ich glaube, die Verantwortung, das ist ja dieses Thema Overblocking, um noch einen neuen Begriff einzuführen, die Verantwortung der Plattform, wie sie mit den Meldungen umgeht, kann auch nicht an die Trusted Flagger abgegeben werden, sondern es muss in diesem gesamten Prozess jeder Beteiligte seine Plattform oder beziehungsweise seine Verantwortung wahrnehmen. Und die liegt genauso bei denen erstmal, die die Dinge ins Netz stellen. Dann liegt sie bei den Menschen, die sie melden. Und dann liegt sie vor allen Dingen natürlich bei den Trusted Flaggern, die das sauber und gewissenhaft prüfen müssen. Dann liegt sie beim BKA, gegebenenfalls bei der Staatsanwaltschaft. Und dann liegt sie aber vor allen Dingen bei der Plattform, weil die Plattform hat immer die Letztentscheidung. Wir sind nur diejenigen, die melden, die den Hinweis geben. Wir sind nie diejenigen, die entscheiden. Und das ist total wichtig und ist leider in dem ganzen Diskurs im Moment gar nicht genügend herausgearbeitet worden.
Und meine Befürchtung wäre eher, um den Satz nochmal...
Ja, vielleicht, aber ich möchte noch mal einmal sagen, ich möchte nicht die Verantwortung der Plattform übernehmen.
Vielleicht können wir an dieser Stelle mal Herrn Koss nochmal dazu nehmen und bitten, das ein bisschen einzusortieren. Ja. Aber ich glaube, Frau Denzborn hat gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Overblocking. Es gibt verschiedene Regulierungssysteme. Für die Meldestelle ist der direkte Ansprechpartner erst einmal auch das BKA, wenn es um Illegales geht. Aber dann gibt es halt viele Meinungsäußerungen, die sind unappetitlich, die sind auch manchmal widerlich. Hass und Hetze, Antifeminismus, Antiziganismus, Antisemitismus, Rassismus oder mittendrin auch noch ein nackter Busen. Das darf man eigentlich. Das ist gedeckt durch Meinungsfreiheit weitestgehend, es sei denn, es wird zu schlimm. Und gleichzeitig gibt es aber auch die viel feiner justierten Regelungen der Plattformen wie Facebook, wie X, wie TikTok und so weiter und so fort. Und nun ist einfach die Frage, wie findet man hier zu einem einheitlichen Verfahren, das die Meinungsfreiheit einerseits, aber auch die Bedürfnisse nach Schutz vor verbotenen Inhalten in einen Einklang bringt?
Weil ich jetzt leider auch nicht über eine Glaskugel verfüge, mache ich es mir mal in dem Sinne etwas einfacher und gucke mir an, wie solche Dinge klassischerweise in anderen Politikbereichen laufen und versuche zu abstrahieren, wie das hier passieren könnte. Ja, wir haben ja jetzt wirklich eine ganze Menge von Akteuren, Institutionen gehört, die da grundsätzlich was zu sagen haben, wenn ein Trusted Flagger meint, auf problematische, rechtlich nicht erlaubte Inhalte hinzuweisen. Und ich glaube, entscheidend sind die, die sozusagen weiter oben im Sinne von mit größerer Fähigkeit, ihre Entscheidungen auch durchzusetzen, angesiedelt sind. Ja, und das wären eben das Bundeskriminalamt und gegebenenfalls die Staatsanwaltschaften. Am Anfang mag es durchaus sein, das ist ja Herrn Kisslers Befürchtung, dass die Trusted Flagger sehr alarmistisch unterwegs sind und sehr viel an die Plattform melden. Die können sich aber, genau wie Frau Densborn sagt, ja auch völlig indifferent zu solchen Meldungen verhalten. Also werden mittelfristig, so meine Vermutung, beide hochgucken und schauen, was gibt denn das BKA eigentlich konkret sozusagen für Vorgaben, wo läuft die Grenze der Legalität, der Illegalität und wann greifen Staatsanwaltschaften ein? Und das Verhalten von oben, wenn man so will, ja, das wird langsam runtersickern und sozusagen sowohl die Flagger da darauf von abbringen, alles Mögliche, sage ich jetzt einfach mal, zu melden, als auch die Plattformen dazu bringen, sich gegebenenfalls auch tatsächlich zu bemühen und nicht, was man ja auch denen unterstellen könnte, sich völlig indifferent gegenüber allen Meldungen zu verhalten. Also was ich sagen will, am Anfang ist das möglicherweise etwas chaotisch. Das ist sicherlich in niemandes Sinne hier, aber ich sehe jetzt auch keine bessere Alternative aus dem Stand, weil ich schon diese Regulierung für wichtig halte. Aber es gibt wirklich Hoffnung, dass mittelfristig da sich eine relativ klare Linie herausbildet und sozusagen der zwanglose Zwang des besseren Arguments dafür sorgt, dass dann gegebenenfalls Plattformen auf Trusted Flagger direkt hören, aber manchmal eben auch nicht und das BKA über allem schwebt. Das ist eine bisschen hehre Hoffnung, aber ich halte dich nicht für völlig unbegründet.
Darf ich die ganz kurz mal mit zwei, drei Zahlen unterstützen? Weil wir jetzt eigentlich in diesem engen Prozess mit dem BKA seit 2022 schon drin sind. Und unsere Erfahrung ist, wenn ich auch auf die Zahlen aus dem Jahr 2023 drauf schaue, wir hatten insgesamt 17.580 Meldungen, also dass Menschen Meldungen an uns herangetragen haben und gesagt haben, das finde ich nicht okay, das halte ich für löschwürdig, bitte könnt ihr das bewerten. Und davon haben wir 5.830, also ein Drittel, als tatsächlich strafrechtlich relevant bewertet und vom BKA bestätigt bekommen und dann auch mit einer Löschbitte, immer eine Löschbitte, an die Plattform weitergeleitet. Das heißt, zwei Drittel der Meldungen, die bei uns angekommen sind, haben wir als nicht strafrechtlich relevant eingeschätzt und haben den Menschen zurückgemeldet. Das ist sozusagen awful but not lawful. Das ist also etwas, was tatsächlich dich selber sehr angreift. Und wir verstehen auch, dass dich das sehr bedrückt. Aber es ist nicht strafrechtlich relevant. Und von daher stellen wir keine Löschbitte. Wenn du aber selber einen Weg suchst, damit zurechtzukommen, haben wir an Beratungsstellen verwiesen. Und natürlich weisen wir jeden auch dann nochmal darauf hin, wenn er unsere Einschätzung nicht teilt, dass ihm selber oder dieser Person selber nochmal der Rechtsweg offen steht. Aber zwei Drittel der Meldungen, die bei uns eingegangen sind, und das ist ein Trend, den haben wir auch in diesem Jahr so, haben wir als nicht strafrechtlich relevant eingeschätzt. Das heißt, wir sind da, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr sorgsam und haben nicht so das Gefühl, das stellen wir mal eben so durch.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Koss, und zwar, es gibt ja von verschiedenen Juristen die Befürchtung, dass das Gesetz über Trusted Flagger, also dass der Leitfaden der Bundesnetzagentur, die hier zuständig ist, oder aber auch das, was die Europäische Union sagt, in dem Digital Service Act, dass da Begrifflichkeiten drinstecken, die man auslegen kann und die man aber auch aktivistisch, politisch auslegen kann und dass da sozusagen das Hintertürchen für die Zensur geöffnet wird. Wie sehen Sie diese Gefahr?
Also grundsätzlich ist das so, und das glaube ich, auch wenn ich kein Jurist bin, zumindest kein fertig ausgebildeter, kann ich sagen, dass Begrifflichkeiten am Ende, wenn es in den juristischen Weg und schlussendlich vor Gericht geht, immer auslegungsoffen sind und dann sich Auslegungen etablieren. Das meinte ich ja vorhin auch mit dieser Zeitperspektive. Ich sehe aber diese Gefahr, dass das sozusagen einseitig von einer Partei, von den Grünen waren die Rede, ne? Es kann ja auch andere sein, Bundesregierung Formulierung könnte vielleicht sich ändern und dann mag man das alles anders interpretieren. Aber wie auch immer, diese Gefahr, dass das sozusagen von unten hochwächst und dort eine Interpretation von unten etabliert wird, wenn man die Trusted Flagger mal als unten ansieht, die halte ich dann am Ende doch für gering. Erstens, weil es ja verschiedene geben sollte, darauf bin ich schon eingegangen. Und zweitens, weil ich glaube, also wir können in der deutschen Demokratie an vielen einzelnen Punkten rumkritisieren, aber die Unabhängigkeit der Justiz, die sehe ich tatsächlich überhaupt nicht als ein Problem an. Und das sind ja alles Fragen, die in Deutschland wie so vieles, wie möglicherweise zu vieles, ja, juristisch entschieden werden vor Gericht und dort eben mit diesem politischen Zugriff, von wem auch immer, entzogen sind. Also kurzum, sehe ich nicht so problematisch, Herr Ihm.
Aber dann ist natürlich die Frage, wer beschreitet den Rechtsweg dann, wenn er aufgrund eines solchen Hinweises gelöscht worden ist. Das kostet viel Geld, das hat einen unsicheren Ausgang. Die meisten werden dann sagen, gut, bin ich halt gelöscht. Und da sehe ich nach wie vor die Gefahr, dass wir den Meinungskorridor auf eine sehr, sehr demokratisch bedenkliche Weise verengen. Ich meine, um einfach mal an das Wort zu gehen, vertrauenswürdige Hinweisgeber. Das heißt, der Staat maßt sich an, eine Institution oder mehrere Institutionen benennen, die er für vertrauenswürdig hält. Also ich finde, wir brauchen nicht noch mehr Behörden. Wir brauchen keine super Aufsichtsstellen, die dann mit dem Zertifikatsstempel vom Staat sagen, jawohl, wir sind im staatlichen Auftrag unterwegs. Wir bekommen Geld von denen, der Staat hält uns für vertrauenswürdig, der Staat findet uns super. Wenn gleichzeitig der Staat auch eine eigene Agenda verfolgt, das ist doch völlig klar. Ich habe die Zitate eben gebracht von Herrn Müller, von Frau Paus, dieses schreckliche Zitat, auch Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze seien nicht zumutbar. Herr Scholz hat nun vom staatlichen Recht gesprochen, auf solche Hassreden einzugehen. Es sind großteils eben schwammige Begriffe. Hass ist hässlich, aber ist nicht verboten. Was der eine als Hetze empfindet, ist für den anderen ein polemischer Ausdruck oder einfach eine Kritik, die absolut erlaubt sein muss im Diskurs. Wir erleben hier einfach eine Entgrenzung der Aufsichtsleidenschaft des Staates. Er schafft sich neue Institutionen, neue Behörden, neue Meldestellen, um gewissermaßen den Raum der öffentlichen Meinung besenrein zu fegen. Diese Tendenz sehe ich hier. Ich würde sagen, es braucht keine vertrauenswürdigen Hinweisgeber, es braucht keine Trusted Flagger, es braucht eine funktionierende Justiz. Und da bin ich ja hier mit allen einig, die haben wir.
Darf ich noch ganz kurz den Unterschied deutlich machen zwischen dann doch einer Organisation der Zivilgesellschaft und dem Staat? Also das ist ja jetzt tatsächlich nicht so, dass wir eine Behörde sind und wie gesagt, wir entscheiden nicht, sondern wir zeigen etwas auf. Und wenn Sie sozusagen immer wieder auch auf die Positionen der Menschen, die jetzt nun mal mit grüner Parteizugehörigkeit in Regierungsverantwortung sind, dann wissen Sie natürlich auch, dass wir genauso in Bayern mit der Regierung der CSU in diesem Thema zusammenarbeiten. Also von daher kann man das, glaube ich, an dem Punkt nicht verkürzen. Aber das Wichtigste an dem Punkt ist, deswegen habe ich eben auch noch mal darauf hingewiesen, wann wir entstanden sind und wie wir entstanden sind. Wir haben hier nicht irgendjemanden von staatlicher Seite gehabt, der gesagt hat, bitte werde Trusted Flagger, sondern wir haben eine Meldestelle gegründet 2017 und wir sind in vielen Schulen unterwegs, wo das Thema Cybermobbing und wie passend, gestern ist dazu eine neue Studie auch erschienen, das Thema Cybermobbing und all diese Dinge und die damit auch zunehmenden Suizide von jungen Menschen in den Fokus geraten sind. Viele Eltern, mit denen wir auch tatsächlich entsprechend arbeiten und jeder von uns, der Eltern ist, weiß, wie viele Stunden die Kinder mittlerweile im Netz verbringen und wie auch tatsächlich diese Dinge sich auf diese Kinder und Jugendlichen entsprechend auswirken. Und wenn wir sehen, dass wir über 1 Million Postings alleine bei Instagram jeden Tag haben und wir dann sagen, wir haben bei uns 86 Meldungen pro Tag und jetzt habe ich nur eine Plattform genannt, dann tatsächlich davon zu sprechen, dass wir hier ja eine Zensur haben, das glaube ich, das ist alleine aufgrund dieser Zahlenverhältnismäßigkeit sicherlich nicht gegeben. Und wichtig ist doch, dass aber die Zivilgesellschaft und dass wir als Gesellschaft insgesamt, und da können wir uns gar nicht darauf zurückziehen, dass das bitte nur der Staat tun soll, sondern dass wir als Zivilgesellschaft darauf achten, dass es Regelungen im Netz gibt. Es gibt strafrechtliche Dinge und dass die dann auch entsprechend verfolgt werden. Weil das kann doch nicht sein, dass junge Menschen den Eindruck haben, im Netz kann ich machen, was ich will. Das darf nicht sein,
dafür
weil damit
haben wir
bekommen
eine
wir
Justiz.
Eine Verrohung.
Das ist mein Punkt. Dafür haben wir eine
ja,
Justiz.
Aber die Justiz wird bei 1 Million Postings am Tag nicht ohne die Zivilgesellschaft und ihre Hinweise hinkommen. Und was wir ja nicht machen, wir suchen ja nicht diese Meldung, sondern wir bieten der Zivilgesellschaft, wir bieten Menschen die Möglichkeit, diese Meldungen zu adressieren und zu kanalisieren über einen einfachen Weg, damit nicht jeder Bürger dieses Landes sich damit auseinandersetzen muss, wenn er etwas im Netz sieht. Oh, wie bringe ich das denn jetzt zur Anzeige? Und bringe ich es mit meinem Klarnamen zur Anzeige? Und muss ich dann eventuell die Befürchtung haben, dass die Person, die ich hier jetzt melde, oder das Posting von einer Person, was ich hier jetzt melde, in den nächsten Tagen, wenn es etwas sehr Extremistisches ist, auch etwas mit Morddrohungen ist, und das sind die Dinge, die wir uns aufschlagen, dass mich das dann auf mich zurückfällt. Da spielt ja auch Angst eine große Rolle. Und von daher bieten wir einen Kanal für die Zivilgesellschaft als Zivilgesellschaft. Und dieser Aufgabe, ehrlich gesagt, finde ich, können wir uns sehr gut stellen und stellen wir uns auch gerne.
Da darf ich vielleicht mal als Moderator dazwischen gehen, weil ich habe den Eindruck, dass Sie gar nicht so weit auseinander sind, Frau Denzbaum, Herr Kissler. Das eine ist natürlich, die Meldestelle kommuniziert mit dem BKA, aber sie kommuniziert eben auch mit Leuten, die sich als Betroffene an Sie wenden, die auch ein bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen. Das wäre ja dann keine staatliche Aufgabe. Und sie agiert ein Stück weit, so empfinde ich es, wie der TÜV oder wie die DEKRA, also gutachterlich im Sinne des Gesetzes. Ihre Befürchtung, Herr Kissler, ist, glaube ich,
finde, das Bild stimmt an einem Punkt nicht. Wenn
okay.
ich die TÜV-Plakette nicht bekomme, darf ich nicht weiterfahren.
Okay, jeder Vergleich hinkt. Ich versuchte mir noch ein bisschen Mühe zu geben. Aber ich glaube, was Herr Kissler vor allem meint, ist, dass Meldestellen so eine Art von Aktivismus entwickeln und von sich aus irgendwie Rechtslagen schaffen wollen. Ich unterstelle jetzt mal Ihnen, Frau Denzbaum, dass bei Ihrer Meldestelle das nicht so ist, aber es könnte bei anderen durchaus sein. Ist das, Herr Kissler, was Sie da auch befürchten?
Naja, die Frage ist halt, warum öffnet man jetzt diese Büchse der Pandora? Dass man Menschen, die sich als Opfer fühlen von tatsächlichen oder vermeintlichen Straftaten, unterstützt. Also eine Opferhilfeorganisation, da hat ja überhaupt niemand was dagegen. Es gibt den Weißen Ring und zig andere Organisationen, die sich um Opfer kümmern. Und wenn man das nun speziell um Opfer von digitalen Straftaten tut, ist das doch völlig in Ordnung. Nur eben, hier wird eben die Büchse der Pandora geöffnet und die Pandora heißt halt doch Zensur. Ich muss zwei Sachen einfach nochmal kurz erwähnen. Wir werden also mehr Meldestellen haben und in diesem Anforderungsprofil der Bundesnetzagentur heißt es, diese Meldestellen sollen wortwörtlich Inhalte überwachen und Plattformen überwachen. Das klingt für mich sehr wohl so, als soll man auch von sich aus aktiv werden und schauen, naja, wo passiert denn irgendetwas, was unzulässig ist? Und das Unzulässige ist, ich muss mich wiederholen, keine juristisch trennscharfe Kategorie. Und ein zweiter Punkt, Sie haben ja den Leiter von Respekt, der heißt Herr Ahmed Ghaffar und der hat eben in einem Video, das zurzeit online die Runde macht, von öffentlich-rechtlichen Rundfunk stammt, gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich, wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen. Das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was Frau Denzbaum gesagt hat. Und das ist der Chef dieser Meldestelle. Ja, können Sie sofort sagen. Nur wie gesagt, es ist, habe ich zumindest so wahrgenommen und auch gesehen, ein authentisches Zitat von 2021. Also der Chef des ersten Trusted Flaggers sagt, wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir einen Löschantrag beim Provider machen. Das ist jetzt genau die Gegenthese zu dem, was Frau Denzbaum hier gesagt hat. Also entweder ist Herr Gaffade an der falschen Stelle oder er macht mittlerweile was anderes. Ich weiß es nicht.
Filter oder Zensur, wie frei ist das Internet? Mit Petra Denzbaum, Vorständin von der Jugendstiftung Baden-Württemberg, mit Professor Dr. Michael Koss, Politikwissenschaftler von der Universität Lüneburg und mit Alexander Kissler, er ist Journalist bei News, einem Informationsportal im Internet. Und nun Frau Denzbaum.
Ja, also ich würde gerne was zu dem Video sagen, weil das ist ein ganz tolles Video. Das ist 29 Minuten lang und es ist ja aus dem Jahr 2021. Das haben Sie ganz richtig gerade eben gesagt. Und ich habe es eben schon mal ausgeführt. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem BKA 2022 begonnen. Und bis zum Jahre 2021 galt in der Zusammenarbeit der Meldestelle an vielen Punkten, und so war das von den Plattformen und mit den Plattformen auch tatsächlich kommuniziert, deren AGBs. Wir haben allerdings trotzdem damals, und das sagt Herr Gaffer auch, die Meldungen an die Landeskriminalämter damals auch auch geschickt. Und bestimmte Rechtsregelungen, die es heute gibt, die gab es damals noch nicht. Also wir haben uns von daher an damals geltendes Recht auch tatsächlich gehalten. Aber ich habe natürlich auch da nochmal mir die Zahlen rausgesucht und habe gesehen, dass wir im Jahr 2021 insgesamt 658 Meldungen weitergereicht haben an die Plattform von 5.409. Das heißt, dass wir hier tatsächlich auch sehr sauber agiert haben, allerdings mit manchen Plattformen. Wir waren auch schon Trusted Flagger. Das wurde ja auch schon gesagt, dass nicht erst jetzt Trusted Flagger durch die staatlichen Ebenen und durch den Digital Service Act entstanden sind, sondern vorher hatten die Plattformen selber Trusted Flagger und die hatten sich zu halten an die allgemeinen AGBs, die allgemeinen Geschäftsbestimmungen der Plattform. Und das haben wir getan. Und ich glaube, das hat Herr Gaffer in diesem wirklich sehr, sehr sehenswerten Beitrag zum Thema Gewalt im Netz. Und es ging da nicht nur um strafrechtliche Dinge, sondern okay, um Gewalt im Netz erläutert.
Jetzt sind wir ein bisschen im Klein-Klein. Das kann jetzt auch keiner an dieser Stelle so nochmal nachvollziehen, Frau Denzborn. Aber bleiben wir beim Allgemeinen und beim Strategischen. Herr Koss.
Ich glaube, es wäre vielleicht mal ganz gut zur Einordnung, ein bisschen in die Hintergründe zu beleuchten, warum Herr Kissler und Frau Denzborn sich hier doch mit immer sehr kleinteiligen Informationen, wenn nicht behaken, sondern auf die Pelle rücken. Wir reden halt von einer wirklich zentralen Frage für die Demokratie. Das könnte man, denke ich, auch tatsächlich mal kurz explizit ansprechen. Und ich teile Herrn Kisslers Sorge, dass da ein bisschen zu viel Blockwartum befördert wird. Aber natürlich, wenn man das einordnet, gibt es auch Gründe dafür, die sozusagen den Status quo auch als sehr, sehr schwierig ansehen lassen. Ja? Was brauchen wir für eine funktionierende Demokratie? Dann würde man jetzt gleich Gewaltenteilung und all diese Dinge anführen. Aber man braucht auch eben ganz handfest eine Öffentlichkeit, in der die Dinge verhandelt werden können. Ja? Und ohne dass irgendjemand daran schuld ist, also ich wüsste nicht wer, haben wir eben ein Riesenproblem damit, dass sich immer mehr Teilöffentlichkeiten bilden. Man nennt es soziale Medien, in denen eben nicht nur so ein einheitliches Gespräch, das es gerade mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk eine Zeit lang zumindest mal gab, und das ist komischerweise oder eben nicht überraschenderweise die Hochzeit der Demokratien in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, dass das unter Druck gerät, aber in dem gleichzeitig neben über die Fragmentierung hinaus eben auch eine Polarisierung stattfindet und tatsächlich Inhalte, die mit einem Austausch von Argumenten, ich will das gar nicht auf so eine Habermas-Ebene ganz hoch anhängen, ja, aber Austausch von Argumenten über die bessere politische Option tatsächlich nur sehr, sehr schwer vereinbar sind. Und das ist doch der Hintergrund, warum man, obwohl man das vielleicht wirklich gar nicht will, ja, oder sollen wollte, wenn Sie so wollen, warum man hier versucht, regulativ einzugreifen. Und da bin ich dann wieder bei Frau Denzborn und würde sagen, ja, irgendwas muss man tun, aber das Ganze muss absolut sozusagen im Rahmen bleiben, weil man will nicht sozusagen ein Problem für ein anderes eintauschen, das Szenario, was Herr Kissler ausmalt, ne? Dass man dann so einen eingehegten Diskurs hat, der quasi nur in eine bestimmte Richtung geht, das darf auch nicht sein, aber das, in dem Entgrenzten muss man Vorschub leisten und wenn ich mir die Möglichkeiten, die es da gibt, und sozusagen hinterher zu irgendwem zu rennen, wenn alles zu spät ist und sich vom weißen Ring beraten zu lassen, wenn man sozusagen politisch in der sozialen Medien mundtot gemacht wurde, das kann jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das heißt, wenn man aus diesen ganzen schlechten Möglichkeiten die am wenigsten schlechte auswählen will, dann finde ich das Modell mehrere, ne, wir haben erst einen, ich habe darauf hingewiesen, mehrere Trusted Flagger erstmal gar nicht schlecht.
Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Das wusste schon Hoffmann von Fallersleben in Mitte des 19. Jahrhunderts. Herr Koss, befürchten Sie nicht, dass da so eine Art Verdachtskultur sich etabliert und damit auch immer so das Moment des vorauseilenden Gehorsams, ich halte lieber die Klappe, sonst kriege ich Ärger, die Schere im Kopf, die Vorstufe der Zensur?
Die wird ja auf vielen Ebenen beklagt und ich sehe dieses Problem grundsätzlich und ich würde es auch wieder auf die Digitalisierung generell zurückführen, ja, die diesem Verhalten einfach Vorschub leistet. Man kann digital Blockwart sein. Der Foren sind viele. Also ich teile die Wahrnehmung, sehe da aber jetzt auch tatsächlich keine Abhilfe für. Ja, vielleicht würde ich darauf mal verweisen. Wir hatten schon ganz ähnliche Probleme bei dem ersten großen medialen Wandel, der Erfindung des Buchdrucks und dann beim zweiten, der Möglichkeit des Rundfunks. Ja, das erste hat in die Religionskriege gemündet. Ich würde keinen direkten kausalen Zusammenhang herstellen, aber es liegt schon auf der Hand, dass die Leute halt durch Flugschriften sozusagen wahnsinnig aufgepasst ausgepeitscht waren in der Zeit. Der zweite hat zu NS und Kommunismus geführt, weil dort diese Rundfunkreden halt von den Leuten, wenn man von Roosevelt in den USA als Demokrat absieht, ja, von den Leuten besonders gut zur Propagandazwecken benutzt werden konnten. Was ich sagen will, ich würde jetzt ungern diesen dritten großen medialen Wandel wieder in so eine politische Katastrophe münden lassen, und da muss man halt mal schauen. Und ich würde auch sagen, wenn diese Trusted Flagger jetzt wirklich, um auf Ihre Frage nochmal zu antworten, reine Denunziantenvereinigungen sind, dann habe ich echte Hoffnung, so wie ich die Diskussion jetzt hier verfolge, dass Herr Kissler und eben andere Leute darauf wirklich nachhaltig hinweisen werden, dass es im SWR gute Diskussionen darüber gibt, in denen klar wird, so geht es jetzt nicht weiter, und dass man daraus auch die Konsequenzen zieht.
Wir haben ja eine plurale Gesellschaft und ich vertraue dir letztlich. Es wird hier und da natürlich etwas ruppiger, das merke ich auch. Und da gibt es viele Player, die ihre Ruppigkeiten bewirtschaften, das ist völlig klar. Und dennoch glaube ich, der beste Schutz einer Demokratie ist die Zivilität eines pluralen Umgangs. Und Pluralismus ist letzten Endes keine Bedrohung, sondern ist die Bedingung der Demokratie. Und nur vor dem Hintergrund von Pluralismus kann auch Toleranz gedeihen. Und deshalb plädiere ich einfach für eine maximale Skepsis bei allen Bestrebungen, die Pluralismus einschränken.
Also ich glaube, da treffen wir uns sehr wahrscheinlich dann alle drei, dass wir tatsächlich den Pluralismus einer Demokratie sehr, sehr wertschätzen und dass das wirklich sehr wesentlich ist. Und von daher glaube ich, und das ist im Prinzip, das Herr Kuss hat es eben gesagt, die Lesart und das Selbstverständnis, mit dem man an dem Punkt auch unterwegs ist. Und auch das, was wir tun, kann sehr wohl im Rahmen einer wehrhaften Demokratie ein Beitrag sein, um den Pluralismus dann letztendlich auch möglich zu machen. Und von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, genau immer zu trennen zwischen dem, was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das ist manchmal unangenehm und nicht schön, aber das muss man dann aushalten. Das ist in einer pluralistischen Demokratie so.
Und genau, ich glaube, deshalb,
da treffen wir uns sicherlich alle. Und dann gibt es die Dinge, die sind in der analogen Welt verboten. Ja, das ist das Hakenkreuz an der Hauswand. Das ist in der analogen Welt verboten und das ist auch in der digitalen Welt verboten. Und jetzt geht es ja darum, wie sozusagen das zur Anzeige gebracht werden kann und wie dieser Weg ist. Und da tun sich viele Menschen in der digitalen Welt noch sehr schwer. Und ich habe es eben schon gesagt, und manche haben auch Angst, das mittlerweile auf den Weg der Anzeige zu bringen. Und diesen Kanal, den machen zumindest wir auf. Und zu unserem Selbstverständnis gehört absolut, dass wir im Sinne einer pluralistischen Gesellschaft unterwegs sind und jede Meinung in dieser Gesellschaft ihren Platz haben muss.
Frau Denzborn, genau, wissen denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Sie dadurch dieses Verfahren jetzt ein scharfes Schwert in die Hand bekommen haben und dass Sie das mit einer gewissen Selbstmäßigung und Weisheit handhaben sollen?
Ja, also das wird natürlich diskutiert, und so scharf ist das Schwert am Ende des Tages dann auch wieder nicht. Also nicht alle Meldungen, die wir machen und die wir dann weitergeben an die Plattformen, führen zu einer Löschung. Ich habe es eben schon mal ausgeführt, die Plattform nimmt an dem Punkt tatsächlich auch ihre Entscheidungsbefugnis, und das ist richtig so, wahr, und drückt am Ende auf den Knopf. Und doch ist es aber so, dass wir natürlich sehr verantwortungsbewusst immer wieder darüber diskutieren, dass wir uns immer wieder auf der Höhe auch der aktuellen Gesetzgebung halten, dass wir sehr, sehr viele Weiterbildungen an dem Punkt machen und dass auch sehr, sehr viel im Team entschieden wird. Also da schaut nie nur einer drauf, sondern da schauen immer mehrere tatsächlich drauf. Von daher dauert das auch bis zu einem Monat, bis wir dann tatsächlich diesen ganzen Prozess durchlaufen haben über diese ganzen Instanzen. Wenn jetzt irgendwo bei jemandem das Kopfkino wäre, bei uns geht eine Meldung ein, wir schauen da drauf, in 2 Stunden ist das bei der Plattform und dann wird gelöscht, dann ist das natürlich totaler Quatsch. Sondern es ist so, wir haben diesen abgestimmten Prozess und der muss sehr klar eingehalten werden und der muss auch sehr verantwortungsbewusst eingehalten werden. Und durch die öffentliche Debatte. Ja, und die öffentliche Debatte, aber Herr Gaffer hat das erstens 2021 gesagt.
Das war damals schon falsch. Man kann nicht sagen, es ist was strafrechtlich nicht relevant und trotzdem lassen wir es löschen. Das geht einfach nicht, das ist eine Anmaßung.
Nein, ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass 2021 die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformen, bei einigen Plattformen, die Zusammenarbeit für uns bestimmt haben und wir aber trotzdem vor allen Dingen die strafrechtlich relevanten Dinge gemeldet haben. Und ich habe Ihnen eben die Zahlen gesagt, 2021 war das tatsächlich der Fall. Aber das ist so, wenn neue rechtliche Regelungen kommen.
Dieser Satz war immer falsch, da muss ich drauf beharren. Dieser Satz von Herrn Gaffar, dass nicht strafrechtlich relevante Äußerungen gelöscht werden, war immer schon falsch,
weil das ist
dem Gebot
Löschung.
Eines
wir
freien Diskurses versagt.
Wir haben hier keine Löschung.
Sagte aber, dann Versuchen werden Sie wir schon einen Löschantrag beim Provider machen, hat er gesagt, 2021.
Ja, aber, Sie, aber das ist jetzt auch drei Jahre her. Vielleicht sind wir jetzt wieder ein Stück weit im Klein-Klein, aber wir sind jetzt auch, glaube ich, auf... Nein, Frau Denzborn, ich muss jetzt einfach mal hier mit der Trillerpfeife, die ich leider nicht besitze, dazwischen trillern. Weil
das ist vielleicht auch besser für alle
tatsächlich,
Zuhörer, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, ein gewisser produktiver Streit soll diese Sendung ja auch auszeichnen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie ihn in sehr ziviler und überzeugender und argumentativer Weise ausführen. Aber da wir jetzt einfach, und das ist ein praktisches Argument, auf der Zielgeraden sind und nur noch wenige Minuten Zeit haben, möchte ich jetzt eigentlich nochmal jedem die Gelegenheit zu einer Art von Fazit geben. Und bei Ihnen fange ich jetzt gerne an, Frau Denzborn. Als Sie da am 1. Oktober dieses Siegel Trusted Flagger erhalten haben von der Bundesnetzagentur, da ist ja eine Riesenkritik über Sie hereingebrochen. Hat Sie das eigentlich überrascht? Haben Sie es gut verkraftet?
Tatsächlich, der Raum, den die öffentliche Diskussion eingenommen hat, das hat uns tatsächlich überrascht. An manchen Punkten auch dezidiert gesteuerten Falschmeldungen. Das hat uns auch Probleme bereitet. Das hat uns insofern Probleme bereitet, dass der Kollege, der eben mehrfach angesprochen wurde, jetzt tatsächlich aktuell von der Polizei geschützt werden muss. Das ist ein junger Familienvater, der hat zwei kleine Kinder und die Polizei muss jetzt Streife fahren dort, weil wir natürlich viele Hassmeldungen und auch Drohungen und auch veritable Drohungen erhalten. Da sieht man, dass manche Äußerungen, die auch als Falschmeldung unterwegs sind, dann auch deutliche Folgen haben können. Also das ist eine Konsequenz. Aber ansonsten muss ich sagen, sind wir auch sehr froh, dass wir aber auch in diesen sachlichen Diskurs gehen können, so wie heute. Das tun wir gerne, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Und dieses wichtige Thema muss ja von sehr vielen Seiten beleuchtet werden, damit es im positiven Sinne tatsächlich ein Beitrag der wehrhaften Demokratie ist und nicht in eine Richtung wahrgenommen wird, die sozusagen eher das Gegenteil ist. Und von daher zu diesem sachlichen Diskurs leisten wir gerne unseren Beitrag.
Herr Kissler, Sie sind ja mit der Position hier reingegangen. Eigentlich ist das eine hoheitliche Aufgabe. Man sollte es nicht zivilgesellschaftlichen Akteuren überlassen. Wie denken Sie jetzt darüber?
Ja, da muss ich jetzt dran festhalten. Also tut mir leid, ich kann jetzt kein Bekehrungserlebnis, was diesen Punkt angeht, zumindest bekennen. Tut mir leid, da müssen wir nochmal in Klausur gehen. Ja, es bleibt einfach das Problem, dass ich nicht haben möchte, dass ein Staat, Organisation sein Vertrauen ausspricht und diesen vertrauensvollen, vermeintlich vertrauensvollen Organisationen dann das Recht zuspricht, besonders schnell Meinungen im Netz löschen zu können, beziehungsweise deren Löschung zu beantragen. Das halte ich für einen großen Fehler. Wir sehen momentan ja auch gerade, dass die gegenwärtige Bundesregierung vor allem sich stark bemüht, die sogenannte Zivilgesellschaft immer staatsförmiger zu machen, mit unglaublich viel Geld, Demokratie leben. Davon wird ja auch, glaube ich, im Respekt mit unterstützt. Also der Staat ist momentan leider dabei, diese Trennlinie zwischen Staat, Regierung einerseits und Zivilgesellschaft einzureißen. Er will eine teilweise staatsförmige Zivilgesellschaft, zumindest der Tendenz nach. Das sehe ich mit Sorge. Ich vertraue nach wie vor auf die Kraft des guten Arguments, dass der Mensch an sich in der Lage ist, einsichtsfähig zu sein. Die Grenze ist auf jeden Fall da, wo das Strafrecht ist und Bedrohungen gegen Leib und Leben gehen natürlich in gar keiner Weise. Und wer sowas macht, verabschiedet sich aus jedem Diskurs.
Herr Koss, ist das jetzt so eine Form von Paralleljustiz? Brauchen wir sie? Oder gibt es andere Möglichkeiten, einen gepflegten Diskurs im Internet zu haben?
Also ich würde vielleicht zum Eingang ein Bekehrungserlebnis bekennen an der Stelle. Und zwar nicht in dieser Diskussion, tut mir leid, aber ich hätte vor 3 Jahren noch gesagt, ach, diese Sache mit den Sozialen sozialen Medien. Das wird auch viel hochgebauscht. Das ist am Ende für das, was mich interessiert, Politik, Demokratie, nicht so relevant. Das sehe ich mittlerweile fundamental anders. Und ich finde, die Diskussion hat ja auch gezeigt, um was sozusagen auf dem Spiel steht. Ja, einerseits das um sich greifende Denunziantentum, was Herr Kissler befürchtet. Andererseits eben die ungezügelte antidemokratische, darauf würde ich es jetzt runterbrechen, Rede, die dann tatsächlich die Grundfesten sozusagen der Demokratie gefährdet, die Frau Densborn beschwört. Da sind wir sind uns einig, in dem Sinne offensichtlich viel steht auf dem Spiel, was zu tun ist. Ja, ich meine, wenn es wirklich unklar ist, und deswegen haben wir ja geredet, dann ist das eben ein Weg, wo man Schritte geht, die man gegebenenfalls modifiziert. Und da würde ich jetzt sozusagen an alle, auch an alle, die zuhören, appellieren, zu sagen, darüber muss man sich klar sein. Wir sind hier halt in einer historisch sehr offenen Situation. Es gibt da keinen Baukasten für, was man eigentlich tun muss, wenn Öffentlichkeit sich so verändert.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Filter oder Zensur. Wie frei ist das Internet? Es diskutierten Alexander Kissler, Journalist bei News, Professor Dr. Michael Koss, Politikwissenschaftler an der Universität Lüneburg, und Petra Densborn, Vorständin der Jugendstiftung Baden-Württemberg, und die ist zuständig für die erste Meldestelle mit dem Siegel Trusted Flagger. Mein Name ist Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.